Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir Kevin und wir haben heute einen Gast. Und ich bin persönlich sehr aufgeregt und freue mich darüber, weil ich weiß gar nicht, ob wir in Stammtischrunde schon mal einen Gast hatten. Das heißt, dieses intime One-on-One, was wir immer machen, Kevin, wo wir gemeinsam über Hip-Hop labern, das ist jetzt aufgebrochen. Wir haben jetzt noch jemanden dabei, der quasi uns auf die Finger haut, wenn wir Quatsch erzählen. Yuzu ist bei uns, schön, dass du dabei bist.
Tag, hi, freut mich.
Moin.
Hast du im Backspin Stammtisch schon mal gehört?
Ich habe jetzt reingehört, weil ich eingeladen bin.
Ja, sehr gut.
Ich höre tatsächlich wenig Podcasts.
Brauchst du nicht zu relativieren. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Kannst gerne zugeben, wenn du nicht hörst. Es ist ja nur für uns wichtig, um zu wissen, ob du weißt, worauf du dich einlässt.
Ja, so einigermaßen, ja. Ich glaube es zu wissen.
Der Stammtisch für die geneigten Hörer ist ja dann ein bisschen Struktur aufgebaut. Du baust da nebenbei, sehe ich gerade noch, an deinen Sachen.
Ich versuche so ein bisschen den Schatten auf mein Gesicht. Du siehst hier, das ist der Popschutzschatten. Und ja. Ich versuche den gerade so ein bisschen zu relativieren. Aber es ist natürlich, wie sag ich mal, so ein bisschen eitles Getue hier.
Ja, aber es ist schon vollkommen in Ordnung. Ich kann das auch nachvollziehen. Es hat so einen Denkerschatten. So, wenn du da gerade dann auch so ein bisschen da reingehst, dann hat es sowas. So, ja, jetzt kriegen wir es, glaube ich, hin, oder?
Ja, das heißt aber, ich muss dann immer, wenn ich was sage, so sagen. Dann muss ich immer so reden.
Der Yuzu, der hat doch einen Schatten.
Ja, der hat doch einen Schatten da. Das ist Top 1 Kommentar am Ende, glaube ich.
Genau,
ja.
Wir hatten übrigens schon mal einen Gast, Nico. Ist mir gerade, ja. Ich bin gerade nochmal so das Archiv durchgegangen in meinem Kopf und bin auf Lars Weißbrot gekommen.
Stimmt, oh, das ist aber auch schon lange, lange her.
Ja.
Aber du bist...
Oh,
du bist,
der hat vor kurzem für Toni auf Twitter beleidigt.
Oh, was hat er gemacht? Was hat er gesagt?
Oh, er hat diesen Song von uns zu Hause, hat er gehört und hat gesagt, für Toni hat einen ironischen Song zum Thema Corona gemacht, damit hätte niemand rechnen können. Daraufhin hat der Toni getwittert, Lars Weißbrot gefällt das nicht. Wer hätte damit rechnen können?
Ich muss an der Stelle kurz vielleicht eine kleine Lanze für Lars brechen. Der ist sehr eifrig auf Twitter, aber ich habe mich jetzt schon ein paar Mal auch schon durch so eine Backspin-Talkrunde auf dem Reeperbahn-Festival mal intensiver mit ihm ausgetauscht. Der kommt schon aus einer anderen Welt, aber der ist nicht ganz so weit weg, wie manche andere das manchmal so wirken lassen. Also er ist kein Frederik Schwilden oder so. Kein Dennis Sand, aber auf Twitter würde ich ihm auch gerne ab und zu mal die Ohren langziehen. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht.
Ich bin vorhin auch zufällig einen Tweet gesehen von ihm, wo er gesagt hat, wann werde ich endlich gesperrt?
Ja, irgendwie genau. Sowas.
Es gibt ja so eine neue Art von journalistischem Trolltum, die nicht quasi so ein klassisches Trolltum ist, sondern irgendwie haben, glaube ich, so ein paar Redaktionen, unter anderem Die Welt und so, haben gepeilt, dass wenn man unpopuläre Meinungen zu Hip-Hop ins Internet haut, dass die wahnsinnig viel Traffic machen.
Mhm. Ja, das ist ein Mechanismus, der schon viele, viele Jahre funktioniert, dass du dich maßlos aufregst über die. Es gibt ein Musterbeispiel bei mir, das geht jetzt gar nicht so, weil die das so negativ machen, aber beim NDR gibt es halt diesen einen Beitrag über Jizzes wird von der Polizei angehalten und ein NDR-Redakteur ist zufällig mit dieser Polizei unterwegs. Und dieser Beitrag hat halt ungefähr 180 Mal so viele Aufrufe wie der Rest auf der Website. Und
dann haben sie danach. Wie das gesamte Archiv des NDR der letzten 12 Jahre. Einfach genau, nur Jizzes wird von der Polizei angehalten, alleine ist so ein Highlight.
Ja. Und das sorgt natürlich automatisch als Trigger-Moment dafür, okay, wir wollen Reichweite, dann lass uns doch mit den Rappern arbeiten. Wir haben deshalb dich dieses Mal eingeladen, weil wir gedacht haben, wir müssen unseren kleinen, aber bescheidenen Podcast noch ein bisschen mehr Licht und noch ein bisschen mehr Profil verschaffen. Deswegen bist du dabei. Trotzdem reden wir über die klassischen Themen, denn wir haben natürlich eine These dabei, wir haben ein paar News, die wir mitgebracht haben. Es gibt Songs und am Ende gibt es auch Hausaufgaben, aber da wirst du irgendwo noch eine Rolle dabei spielen.
Ja.
Lass uns mal ganz kurz Hausaufgaben nochmal abarbeiten, das Feedback von der letzten Woche mit einsammeln und vor allen Dingen könntest du aktiv eins dazu geben. Kevin, die letzte These, wie war die?
Mhm. Die letzte These, auch für dich, Juse, war, Labels sind nicht mehr wichtig. Und dann haben wir das diskutiert, wofür und ob man Labels noch braucht. Da ist deine Sicht natürlich auch nochmal ganz interessant, aber eigentlich größtenteils habe ich Zustimmung ausgemacht. Ein Kommentar hat zum Beispiel gesagt, dass Labels im Grunde nur noch wie eine Bank fungieren, um dir Kapital zur Verfügung zu stellen, was du selber in den meisten Fällen nicht hast, um es jetzt mal stark zu verkürzen, aber größtenteils habe ich da eigentlich Zustimmung erfahren. Das fand ich Also es hat mich ein bisschen gewundert tatsächlich.
Ich gebe da noch einen daneben und dagegen und dann kannst du nämlich was sagen, weil wir brauchen auf jeden Fall deine Meinung dazu, gerade eben auch in Bezug auf den aktuellen Release mit Millennium, den du gerade draußen hast, wo du vielleicht auch selber noch Erfahrungswerte mit einwirken lassen kannst. Ich muss gerade so wissen, es hat Phil Chef hat aber ziemlich klar und deutlich gemacht in seinem Post, und das klang so ein bisschen mehr, als ob er selber in dem Frust steckt, den er da beschrieben hat, dass du halt unheimlich viel, du brauchst Equipment, du brauchst Studio-Time, das heißt, du musst schon sehr viel in Vorleistung gehen und dass das Produzieren eines Albums an sich erstmal schon sehr viel Geld kostet und dann selbst mit sehr viel Vitamin B und Freundschaftspreisen und eben diesen paar tausend Alben, um einen Qualitätsstandard zu erreichen, hast du immer noch keine Verbreitung dieser Musik hinbekommen, sodass du also nach seiner Meinung nach ist ein naiver Gedanke wäre, du brauchst keine Labels, weil du es irgendwie selber hinkriegst, denn du brauchst schon Labels und die Strukturen dahinter, um überhaupt auf deine Musik irgendwie hinzuweisen. Was sagst du?
Es ist beides richtig, also das stimmt schon, also ich bin ja jemand, der es komplett ohne Labels macht, alles, schon seit Jahren, schon immer, einfach auch, weil Labels kein Interesse an mir haben. Es ist beides richtig. Also ich habe schon gemerkt in dieser Indie-Arbeit, also ich war auch mal irgendwann auf so einem Hurra, wir brauchen keine Labels mehr Trip. Ne? Und dann habe ich aber jetzt bei den letzten beiden Alben gemerkt, ah okay, es gibt so eine Art gläserne Decke. Also ich sag mal, so ein Indie-Label kommt da auch nicht durch, aber so die Majors, die haben irgendwie Connections und die haben immer noch so ein Glow zu sich selber, dass die zum Teil wo durchstoßen, wo du als Independent Artist niemals hinkommst. So. Also nicht nie, das gibt schon Leute, die das geschafft haben. Trettmann ist so ein Fall. Also es gibt schon so ein paar Fälle, aber viele Sachen sind dann doch schwer ohne Majors. Ich finde das okay, also es gibt einfach so Sachen, da komme ich nicht hin. Also Fernsehen ist einfach nicht drin. Und jetzt sagen Leute, oh ja, Fernsehen, wen interessiert der jetzt Fernsehen? Fernsehen ist immer noch das Leitmedium in Deutschland. Man mag es nicht glauben, es ist aber so. Also Fernsehen ist immer noch wahnsinnig wichtig. Wenn man guckt, wo Sing mein Song in den Charts ist, dann könnt ihr das sehen.
Safe.
Und das darf man nicht unterschätzen, was es da doch noch irgendwie für Hebel gibt, die so gerade Major-Labels noch bewegen können, die so, sag ich mal, ich oder unser eins nicht bewegen kann. Trotzdem bin ich schon der Meinung, dass man theoretisch kein Label mehr braucht. Also das kommt immer darauf an, was man möchte. Also ich denke, wenn du so einen Max-Giesinger-Status willst, dann wird's, glaube ich, ohne Major-Label richtig schwer. So. Wenn du den Elguni-Status willst, der ist auch Indie zu erreichen. Also ich liebe Elguni, ne? Das klingt jetzt so.
Ja,
oft sagt man irgendwas und dann wird dann sagen, oh, er hat deinen Namen gesagt jetzt. Ich finde Elguni super. Und der ist ja zum Beispiel so ein Typ, der selber gesagt hat, ne, die Labels wollten ihn, aber er hat gesagt, nö. So. Und
ich glaub,
er hat
ja einen guten Status. Ja, es ist eine gewisse Konsequenz, die man damit geht. Was hier sicherlich noch anzumerken ist, auch bei dem lieben Kollegen Phil Chef, dass dieser Startpunkt von, du bist irgendwo in dem riesen Teich mit allen, für die sich bisher keiner interessiert, um da herauszukommen, ist, glaube ich, der erste Schritt. Du machst Mucke, die Leute interessiert. Und wenn sie Leute interessiert, dann sorgt es automatisch dafür, dass du dann diesen zweiten Schritt machen kannst, dass diese Indie-Struktur, von der du sprichst, glaube ich, trotzdem bis zu einem bestimmten Punkt tragen kann. Weil ich glaube, es war bisher noch nie der Fall, dass es Mucke gab, die mega cool war, die dann aber nirgendwo durchgestochen ist. Und das ist die Frage, wie weit sticht es durch? Und das kann dann, wie du schon vorne beschrieben hast, auch bis nach ganz oben sein. Und das ist, glaube ich, dann die am Ende vielleicht in meinen Augen so die Lösung für diese These.
Es gibt halt irgendwie so ein Massending. Also es gibt irgendwie, es gibt diese Musikfans, die Leute, die sich wirklich interessieren, die Leute, die wahrscheinlich auch euren Podcast hören und so, die kannst du auch erreichen, einfach so. Aber ich glaube, es gibt einfach so ganz, ganz viele Hörer, die nur so leicht interessiert sind oder die eigentlich andere Dinge in ihrem Leben haben. Und die zu erreichen, ist halt super schwer. Und die hören so ein bisschen das, was ihnen vorgesetzt wird, habe ich manchmal das Gefühl. Also
safe.
Ja, ja. Die fahren halt im Auto zur Arbeit und da läuft halt Radio. Und wenn da halt zum 100. Mal Katy Perry kommt, dann kommt da halt Katy Perry, dann hören die halt das. Und was ich jetzt gerade bei mir, bei meiner Musik extrem feststelle, ist, dass ich die ganze Zeit, also ich gewinne neue Hörer dazu, die davor noch nie irgendwas von mir gehört haben. Und was ich mich natürlich so aus einer Ich-bin-mein-Label-Sicht da immer frage, ist, warum habe ich die nicht erreicht? Also warum jetzt auf einmal? Und wie viele von denen gibt's noch? Ja, also bin ich quasi mit den Hörern, die ich habe, jetzt quasi schon am Limit? So, ne, bei Ed Sheeran, da kann man so ein bisschen sagen, der hat die Hörer, die er haben kann, weil Ed Sheeran, der ist ein A-Promi, der hat irgendwann mal jeden erreicht, so quasi. Oder, keine Ahnung, wen kennt noch jeder? Herbert Grönemeyer. Ne? Herbert Grönemeyer kennt jeder. Und da haben sich die Leute entschieden, ja, will ich hören oder will ich nicht hören. Aber irgendwie kann jeder schon irgendwie seine Meinung sich dazu gebildet haben. Ich bin jetzt ein Promille von Herbert Grönemeyers Bekanntheit. Und da ist dann halt so die Frage, wie viel Luft wäre nach oben? Also ist da noch Luft nach oben oder ist da keine Luft mehr nach oben? Ich kann es überhaupt nicht sagen. Aber diese Leute, die mir schreiben, hey, ich hab dich gerade und dann oft durch so totale Zufälle entdeckt, so, ja, du liefst auf Deutschlandfunk Kultur und ich so, what? Okay. Und darüber hast du mich jetzt entdeckt und das fandst du gut und dann hast du gesucht und warum ist es dir vorher noch nie aufgefallen, ich mache seit 20 Jahren Musik? So,
ja, das war direkt gerade die Frage, die mir in den Kopf geschossen ist, ob du das in irgendeiner Form ausmachen kannst, wo denn dann neue HörerInnen herkommen. Also
Leute, lass mich eingreifen, weil es ist, deswegen habe ich gejubelt, weil ich bin König der Überleitung und ich habe mich wie ein kleines Kind darüber gefreut, dass du quasi selber die Überleitung gebaut hast zu unserer heutigen These. Die möchte ich kurz anmoderieren und dann passt alles, worüber ihr jetzt reden wollt, genau dahinter. Denn jetzt kommt die These dieser Folge. Und die ist eine Yuzu-These. Und sie heißt, ein gutes Album braucht Banger. Du hast in einem Interview selber gesagt, rein biografische Alben findest du langweilig. Man braucht für die Abwechslung auch in Anführungsstrichen dumme Songs. Mein Ansatz ist noch die zwei Zusatznoten dazu. Du hast vorhin gesagt, Fernsehen ist Leitmedium, Radio ist es immer noch ganz genauso. Da laufen die Hits, da laufen die Songs, die eingängig sind und mit denen erreicht man die Menschen. Und jetzt seid ihr dran.
Kevin, also, das ja meine wieder, These Frage. War, da würde ich sagen, Kevin.
Ja, ich wollte Kevin den Ball wieder zuspielen.
ich glaube, du hast in diesem Interview auch gesagt, dass du Konzeptalben generell schwierig findest, weil sie häufig irgendwie mit einer heißen Nadel gestrickt sind oder dieses Konzept, was sie denn haben, irgendwie so biegen und brechen, dass es denn dann am Ende auch hinkommt. Aber es gibt natürlich auch Beispielalben, die es sehr gut hinbekommen haben oder wo das Konzept so lose ist, dass es am Ende doch wieder funktioniert. Mir fallen aber dann auch nur reine Rap-Alben zum Beispiel ein direkt jetzt, ne? Wenn ich irgendwie an Swimming von Mac Miller oder I Don't Like Shit, I Don't Go Outside von Earl Sweatshirt denke, das sind so solche Sachen, die fallen mir ein. Die haben jetzt nicht Banger in diesem Sinne, sondern eigentlich eher alles so auf Inhalt fixiert. Aber das sind natürlich dann auch nicht die Alben, die kommerziell komplett durch die Decke gegangen sind und jetzt natürlich auch internationale Beispiele, nicht deutsche Rap-Alben.
Also die These, die ich da aufgestellt habe, ist, also ich nehme gerne so Anti-Positionen ein zu Sachen, die an mich herangetragen werden. Und eine Sache, die an mich herangetragen wurde, war eben dieses, oh, wir feiern jetzt diesen einen Song. Zum Beispiel bei Shibuya Crossing wurde gesagt, ja, diese autobiografischen Sachen, die gefallen mir wahnsinnig gut. Warum hast du nicht das ganze Album einfach autobiografisch gestaltet? Und dann habe ich gesagt, ja, aber guck auf die Zahlen. Und die Zahlen sagen, die erfolgreichsten Songs auf Shibuya Crossing sind Love Songs und 7-Eleven. So. Das heißt, dass dieses autobiografische Geschwätz, vielleicht, das ist gut und ich mache das auch super gerne, aber Rap ist einfach mehr. Ich finde dieses selbst sich beschränken in dem Sinne nicht so gut. Und wenn ich halt an meine Lieblingsalben denke, an der Alben, die ich wirklich, wirklich als Klassiker bezeichne, die ich krass finde, dann waren die immer divers. Also die hatten immer Songs drauf, also sehr unterschiedliche Songs drauf. Also wir können mal modernen Klassiker nehmen, Haftbefehl, Russisch Roulette. Ja? Ist ein moderner Klassiker für mich. Wahrscheinlich das beste Haftbefehl-Album, auch wenn Aslak Stereotyp auch sehr gut ist. Und da hat er ja auch sehr, sehr düstere, fast schon depressive Songs neben so absoluten Bangern und so absolut aggressiven. Ich würde da auch noch mal unterscheiden. Rolle mit meinem Besten ist eher so ein Boosting-Song und ich finde Lass die Affen aus dem Zoo ist eher so ein Ich-bringe-dich-um-Song. Und ich finde, das ist trotzdem ein super rundes Album, klar auch wegen den Produktionen, aber eben auch, weil es verschiedene Facetten dieser einen Persönlichkeit Haftbefehl abbildet, so. Und das finde ich, braucht einfach alle Klassiker, die ich kenne, haben haben nicht nur diesen einen Song. Also, so blöd es klingt. Also, es gibt ja so Alben, das ist halt 10-mal der gleiche Song oder vielleicht 5-mal der eine Song und 5-mal der andere Song. Und ich finde, ja, okay, gut, das hat für mich aber eher so Mixtape-Charakter. Ein Album, was wirklich von vorne bis hinten wie ein guter Film ist, das hat Actionsequenzen, das hat diepe Momente, das hat lustige Momente, das hat alles. Indiana Jones hat ja auch alles.
Und bist du genau deshalb, also ich meine, hast du am Ende genau deshalb auch das Album gemacht, das du jetzt gemacht hast? Waren das so Kerngedanken bei der Zusammenstellung von Millennium?
Naja, man muss ja erstmal sehen, wie ich überhaupt Songs schreibe. Also ich schreibe ja nicht ein Album so als ein Album. Also ich denke mir ja nicht am Anfang, okay, diese 10 Songs werden's und fertig, sondern es ist ja als ein Prozess. Also ich glaube, manchmal wird so, auch wenn ich so Reviews lese, denke ich, euch ist schon klar, dass Musik ein emotionaler Prozess ist und nicht ein Prozess, wie so ein Ingenieur, der irgendwie so ein Auto entwirft oder so. Wobei das vielleicht auch ein emotionaler Prozess ist.
Kommt, glaube ich, drauf an, wen man fragt.
Aber ihr wisst ja, was ich meine. Also es ist nicht so, ich konstruiere jetzt nicht so ein Haus, was ich halt schon 100-mal konstruiert habe, sondern ich versuche ja, immer was Neues zu machen, immer irgendwie nah dran zu sein an dem, was ich eigentlich wirklich raushauen möchte. Ja, und ich bin, also natürlich gibt es so Emotionen, die bei mir überwiegen. Das eine ist zum Beispiel Aggression auf jeden Fall. Das sind dann so Sachen wie, ich hasse Autos oder Kranichkick. Und das andere sind eben so eher so melancholische, eine schöne Art von Nostalgie, die ich persönlich sehr gern mag in Musik. Also diese Songs, die einem irgendwie so Tränen in die Augen treiben, aber nicht. Also heißt, es gibt so Songs von so weinerlichen Rocksängern oder so, die sind halt einfach wunderschön, aber gleichzeitig wahnsinnig traurig. Und diese Musik finde ich zum Beispiel auch wahnsinnig gut. Privat höre ich das sehr viel. Und ich versuche dann, diese Emotionen auch in die Songs zu tun. Und wenn ich nur autobiografisch arbeite, dann ist es ja nur alles, ich schwelge in Vergangenheit, Punkt. So. Aber es gibt einfach sehr viele Momente, also ich wirke vielleicht nicht so, ich bin so quasi so ein bisschen Aggressionsprobleme und schlage öfter mal gegen diese Studiotechnik hier, wenn Sachen nicht klappen. Und das muss auch raus. Und ich mache ja, also ich vertraue so ein bisschen darauf, dass die Sachen, die bei mir echt sind, sowas wie ich hasse Autos, wenn ich mal wieder das Interieur von einem Mietwagen zerschlage, weil ich so wütend bin über den scheiß Stau, in dem ich stehe.
Okay, so weit geht das mit der Aggression?
Ja, frag mal Panik Panzer, der ist vor kurzem 10,5 Stunden mit mir von Berlin nach Bonn gefahren. Ja? Und wenn man 10,5 Stunden von Berlin nach Bonn fährt, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was da verkehrstechnisch so Phase ist. Ich bin ausgerastet, ey. Ich bin ausgerastet.
Und es setzt auch jede Beziehung und jede Freundschaft auf jeden Fall auf den Prüfstein. Das würde ich auch unterschreiben.
Also ich würde ja nie aggressiv gegen, also ich werde tatsächlich nicht aggressiv gegen Menschen. Also,
ja, gut, das ist schon mal sehr gut.
Gewalt gegen Dinge ist mein Credo. Aber das Lenkrad hat also auf jeden Fall ein paar Punches abbekommen und diese
Also
Seiten.
Sind auch so PlayStation-Controller und so bei dir auch nicht safe in den Händen?
Ich spiele nicht mehr, aber die PlayStation 1, FIFA 98 auf dem höchsten Schwierigkeitslevel.
Ja.
Die PlayStation war futsch irgendwann. Ich hab's nicht. Der Controller hat nichts abbekommen, aber da war einfach mal, das war so unfair an einer Stelle, da hat einfach mal mit der Faust so oben auf diese PlayStation oben so wumps und da war die PlayStation 1 dann over.
Ja, bei FIFA bin ich heute noch so oft dabei, dass ich meinen Controller, den kannst du nämlich so gut greifen, so in der Hand habe, dass ich ihn jetzt einfach nur durchbrechen müsste. Und das, da halte ich mich immer noch kurz davor, aber ich bin so oft in diesem Modus, dass ich dieses Ding einfach brechen möchte.
Ich hab auch sehr häufig den Impuls, dass ich ihn gerne einfach wegschmeißen wollen würde, aber ich werfe ihn jetzt einfach nur noch hoch und fange ihn wieder.
Ja, das ist genau.
Das ist ein bisschen Stressbewältigung.
Das ist safe, das ist der Modus. Ich hatte auch schon so oft gedanklich in die Wand vor mir geschmettert und habe dann das Loch schon gesehen, habe dann gesagt, nee, werfe ich in die Luft. Aber ich will zurück zu der These kommen.
Ich auch.
Die These kommt ja ein bisschen so, hast du noch eine Anmerkung dazu?
Ja, denn mir geht es eigentlich ganz genauso, dass ich auch finde, dass ein gutes Album quasi abwechslungsreich sein muss, aber auch um den Songs, die Inhalte vermitteln wollen, wo es dem Künstler wichtig ist, ich möchte jetzt das und das vermitteln, und das sind ja häufig vor allem autobiografische Songs, dass denen dann auch die Bühne so quasi gegeben wird, dass sie dann nicht quasi untergehen zwischen nur wichtigen Songs für das Album, sondern dass dann bestimmten Songs auch mal einfach der Platz gegeben wird und die Bühne, die sie quasi durch die Banger bekommen, so, weil das Wort dann mehr Gewicht bekommt.
Und ich finde, ich auch da kann ich ehrlicherweise schon mit abnicken, finde aber, das ist, und das ist aber dieses One-Million-Dollar-Shot-mäßige, dass so ein Kendrick Lamar-Album, also vor allem das erste, da bei dem war das noch ein bisschen krasser, aber ganz oft nicht so dieses Gefühl von, es gibt Banger im klassischen Banger-Sinne, so Drake-mäßig, die laufen in einer Radiorotation rauf und runter und trotzdem sind es irgendwie Banger auf ihre Art und Weise.
Du meinst sowas wie All Right oder Humble?
Ja, genau. So. All Right ist ein Musterbeispiel dafür, finde ich. Irgendwie, das steckt so viel, das ist so wichtig, da steckt so viel Message drin, das Ganze ist so schwer eigentlich und trotzdem hat es, und das ist dann für mich das letzte oder vielleicht der entscheidende Schlüssel an der ganzen Sache, es ist immer der Sound, es ist immer der Beat, der gewählt wird, der ihn zu einem Banger macht. Und da ist es egal, ob er nur von Blumen redet oder von Rassenunterdrückung. Es kann trotzdem ein Banger sein und dann ist es ein bisschen wie Wolfs im Schafpelz, der verpackt in die Radiosender geht und mehr Message hat als besagter Bienen- und Blumensong.
Ja, aber Kendrick ist ja wahnsinnig divers auf seinen Alben. Meinst du jetzt mit erstes Album, das wo auch I pray my dick is getting big as the Eiffel Tower so I can fuck the world for 72 hours, goddammit. Du meinst genau. Das Album, wie heißt der?
Good Kid, Mad City.
Das ist ja eigentlich das zweite Album, oder? Wenn ich jetzt mal so klugscheißermäßig reingehen darf.
Das Breakthrough-Album.
Also, ich finde aber, dass alle Kendrick-Alben schon auch einfach, also die, ich finde, Kendrick ist ja eh, der ist ja nochmal.
Der ist ein eigener Planet.
Der ist ja nochmal diverser als alle anderen. Also da ist ja jeder Song eigentlich was ganz anderes und was ganz Neues. Also allein schon die Rate an Songs, die er auf seinen Alben hat, wo man sagt, ah, okay, noch nie gehört. Also ich höre, dass da irgendwie so, dass er sich auf Soul und Gospel bezieht oder so und man merkt so, okay, er hat das jetzt auch nicht aus den Wolken gezogen irgendwie, sondern er ist, man merkt seine Sozialisation, seine musikalische, aber das dann wiederum so in einen Rap-Song zu verpacken und dann kommt er halt trotzdem mit so wahnsinnig modernen Flows da drauf, das ist ja sowieso nochmal ein anderes Level, sag ich mal.
Ja, ehrlicherweise ist Kendrick Lamar immer ein unfaires Beispiel dabei. Es ist jetzt an euch da draußen, an dieser These euch abzuarbeiten, ein gutes Album braucht Banger. These kommt von UZU, ihr könnt jetzt eure Meinung dazu sagen, schreibt sie ins Community-Tab, schreibt sie unter das Video in die Kommentare, schreibt uns was Social Media und dann sehen wir mal, was wir nächste Woche daraus mitbringen. Damit wir ein bisschen hier weiterkommen auf unserer Reise, haben wir natürlich auch wieder ein paar Nachrichten mitgebracht und mal gucken, was du zu diesen zu sagen hast. Jetzt kommen wir zu den News. Und die erste News, die suche ich aus, denn ich möchte dich direkt damit konfrontieren und möchte mal gleich hören, was du sagst. Mietwagen Tape 2 kommt. Was sagt UZU?
Also ich fand Mietwagen Tape 1 super.
Per se finde ich es gut.
Ich weiß nur nicht immer, Fortsetzungen, da spielt man ja so ein bisschen damit, dass man eigentlich das Feeling von damals wieder erzeugen können möchte. Und ich glaube, dass das nicht geht. Was aber nicht heißt, dass das jetzt ein schlechtes Album wird. Das hängt ja eigentlich von den Künstlern ab. Chilo und Abdi haben eigentlich, finde ich, bisher noch gar kein Album rausgebracht, was ich enttäuschend fand. Ich weiß, Akupunktur ist jetzt das gewesen, was ich jetzt nicht, also es war jetzt nicht so mein Lieblingsalbum. Ich fand aber schon, Diaspora war das letzte. Das war ja zum Beispiel auch ein cooles Ding, ein cooles Konzept. Und ich finde, sie haben über die krassen Hits immer gehabt. Wo war hier dieses Schlaghammer drauf? Das war ein überkrasser Song.
Das war, glaube ich, auf Akupunktur, oder?
Akupunktur, aber ich fand, oder war das auf dem davor?
Nee, dann muss es Akupunktur gewesen sein. Ne?
Ich finde overall Akupunktur nicht das.
Ah, es war auch Bonchance, hören wir gerade.
Genau, also okay, ich wusste nämlich nur, wenn ich jetzt so mein Feelings durchsuche nach den Alben, würde ich nämlich sagen, Bonchance fand ich ein super Album. Viele lieben ja Hinterhofjargon, verstehe ich auch, aber ich finde fast Bonchance das Beste, was sie bisher gemacht haben.
Wie ist das bei dir, Kevin?
Ich denke bei Chelo und Abdi tatsächlich weniger in Alben als irgendwie in Tracks, die mich immer wieder kriegen. Und da ist dann zum Beispiel so Hectics ganz weit vorne. So, und,
das war, glaube ich, auf Akupunktur, Hectics.
Ja, komm genau, da habe ich auch gerade dran gedacht.
Das war auf Hinterkopf-Jargon. Oder? Auch Akupunktur? Oh Gott, wir bringen schon wieder durcheinander.
Ja, wir kriegen ganz viele böse Kommentare, dass ja, wir es gar nicht auskennen.
Schöne Grüße, schöne Grüße. Aber es geht nicht darum,
ich mag die beiden als Typen Stelle einfach so gerne. Und dann, ich kann mir eigentlich, weiß nicht, Chelo und Abdi, die denke ich wirklich nicht in Alben, die denke ich einfach nur als dieses Duo. Und egal, ob sie mir auf einem Beat begegnen oder im Interview oder sonst wo. Ich fühle mich immer sehr von denen unterhalten und vor allen Dingen sind die beiden sich auch ihrer Stellung immer wieder sehr bewusst, finde ich, und bringen mit Diaspora zum Beispiel immer wieder sehr interessante Blickwinkel und ich glaube, die werden da auch immer mal wieder unterschätzt, was das angeht, was auch so politische Message und Tracks bei ihnen angeht und auch Konzepte, wenn wir schon eh über Konzepte gesprochen haben. Das finde ich immer wieder geil. Mietwagen Tape 2 stimme ich auch zu, so Fortsetzungen, gerade dann, wenn sie weit in die Vergangenheit reichen und sie sich quasi mit ihrem früheren Ich messen, ist immer wieder schwierig, gerade wenn man dann nicht mehr so hungrig oder so klingt. Aber ich habe das Gefühl, dass sie wirklich Bock haben. Sie haben das ja auch jetzt ein paar Mal verschoben, glaube ich. Mhm. Und letzten Dezember gab es so einen Track, der auf einem Clipsbeat war. Und Testlines 2 heißt der Track. Und das war schon geil. Der hat mich damals abgeholt.
Ich meine, man muss da vielleicht auch noch dazu packen, wie sich die Karriere von beiden entwickelt hat über die Jahre. Und angefangen bei einem schon auch mega Hype rund um alles, was da in Frankfurt passiert ist, im Windschatten von Haftbefehl, ebenso quasi Hinterhofjargon und damit die Sprache verändert, mit zwei unheimlich herzlichen Charakteren. Und da bin ich krass voreingenommen bei den beiden, weil wir uns 100 Jahre kennen, schon so viele Sachen zusammen gemacht haben, das immer unheimlich herzlich ist, dass ich da sehr befangen bin, aber damit dann auch volle Liebe für alles habe, was sie da bauen, weil ich immer merke, dass die Jungs das Herz an den richtigen Fleck haben. Das haben sie zum Beispiel mir vor kurzem mal wieder bewiesen, als ich im Rahmen von der Hanau-Tragik mit Arte Tracks in Frankfurt war und mit denen Ding dazu gedreht habe und auch dort sie klar sich positioniert haben. Viel mehr, als ich mir das manchmal auch von anderen Künstlern nur erhoffen würde. Insofern freue ich mich auch auf dieses Projekt und bin da natürlich auch ein bisschen nostalgisch, wenn ich an den ersten Teil denke, habe aber natürlich auch das so ein bisschen die Sorge und das Gefühl, dass ein 2020 Mietwagen-Tape, das auf die 2020er Fangemeinde oder generell Hip-Hop-Hörer trifft, wahrscheinlich nicht den Impact haben kann, den 2010er Mietwagen-Tape hatte. Und das ist dann schon fast wieder schade.
Glaubt ihr, dass sie so quasi das gleiche Problem in Anführungszeichen wie Haftbefehl haben könnten? Denn Haftbefehl, da weiß man ja auch nicht so richtig, wer ist da jetzt eigentlich die Zielgruppe? Also ich glaube, es hat ja jetzt auch, DWA hat jetzt auch nicht wieder so verkauft und gestreamt, wie es seinem Status gerecht werden würde oder wie über ihn und das Album gesprochen wird. Glaubt ihr, Chelo und Abdi haben auch so ein bisschen das Problem, dass sie viele Fans der ersten Stunde haben, die zwar mit ihnen gewachsen sind und denen auch treu bleiben, aber dann irgendwann auf diesem Weg nicht mehr so wirklich neue Leute hinzugewinnen können?
Was würdest du sagen, Jose?
Ich finde, dass wie über Rap geredet wird, wenn es um so Sachen geht wie Impact, und damit meint man ja im Endeffekt kommerziellen Erfolg, dass man darüber vielleicht ganz anders denken müsste, als es getan wird. Also seitdem Spotify diese Funktion hat für Künstler, dass sie sehen können, was andere Künstler streamen. Also könnt ihr das auch? Könnt ihr da reingucken? Also ich kann sehen, was wer was streamt. Ja.
Ja.
Und mir ist aufgefallen, dass die Sachen, die Kritiker mögen, die ich mag, die Leute in meinem Umfeld mögen, sehr wenig streamen. Im Vergleich zu dem, also du hast Künstler, ich nenne jetzt extra keinen Namen, weil sonst denken Leute wieder, das ist irgendwie Diss oder so, aber du hast Künstler, die würde ich so als zweite oder dritte Liga des Straßenraps einordnen, die auf einem Streaming-Level einen Haftbefehl, Chelo, Abdi weit überragen. So, ne? Also wenn es nur um die reinen Streaming-Zahlen geht. Ja? Und das sind Leute, wo niemand sagen würde, ja, das ist doch so, das ist Rap, wie wir ihn wollen oder das ist geil oder so. Aber so ist es nun mal. Die Sachen, die sozusagen den Kritikern gefallen oder die künstlerisch hochwertig sind, sind oft nicht die Sachen, die, sag ich mal, kommerziell auch erfolgreich sind. Und das war ja schon immer so. Also, ne? Also solange man zurückdenkt, denkt man, ja, okay, das und das war das beste Album, aber am meisten verkauft hat, was weiß ich, sag, gehen wir mal irgendwo, sagen wir mal hier gefährliches Halbwissen. Ja? Ist ein großartiges Deutschrap-Album, ja? 1998 erschienen. In dem Jahr kannst du sicher sein, dass da immer noch also wahnsinnig viel Schrott weit vor diesem Album lag, den man heute gar nicht mehr wahrnimmt, den man heute völlig egal findet. Das ist irgendwie so die Tragik der Kritikerlieblinge, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja.
Und würdest du auch Chelo und Abdi da einordnen als Kritikerliebling?
Ich glaube, Chelo und Abdi sind vor allem sehr breit aufgestellt. Das heißt, die gefallen sehr, sehr vielen Leuten. Also was sie machen ist, ich finde, die bauen extrem Brücken. Also du hast irgendwie so den Germanistikstudent aus Gießen, der die genauso feiert wie irgendwelche Streetleute aus Frankfurt Bahnhofviertel. Und die alle können irgendwie sich mit denen identifizieren oder finden die sympathisch. Und das finde ich einfach ein wahnsinnig krasses Moment, dass sie das können. Haftbefehl hat das ja auch auf eine gewisse Weise. Aber ich denke, wenn man das so kommerziell sieht, ich hatte ein interessantes Gespräch vor kurzem mit jemand, der für meine Verhältnisse und für Nikos Verhältnisse, für Kevins vielleicht weniger jung war, der war so Anfang 20 und der hat dann über einen Song gemeint, ja, das war das erste Mal, seit dass er mit einem Freund geredet hat, und der Freund meinte, ja, dieser Song war das erste Mal seit 2 Jahren, dass ich überhaupt auf den Text von einem Song gehört habe. Weil er mal, und der sagte einen Satz, der mich so, wo es für mich so Heureka-mäßig war. Der meinte so, ja, diese textlastige Musik, die kann man halt nicht so gut zum Zocken hören. und dann wurde mir so klar, ja, klar, diese simple Musik, also was früher Eurodance war und was heute vielleicht irgendwelche Lalala-Lelele-Sachen sind, das ist halt so Hintergrundmusik. Deshalb, also das streamt halt unglaublich viel, weil das halt so durch, das kann so durchlaufen. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei Das Weiße Album von Haftbefehl gedacht, wenn wir das so ein bisschen vergleichen mit Chelo und Abdi, habe ich auch gedacht, das ist ein wahnsinnig gutes Album, aber es ist auch wahnsinnig hart und es ist wahnsinnig fordernd für den Hörer. Ne? Ich stehe mit Rücken an der Wand. So, ne, der schreit dich an, da gibt's depressive Nummern, da gibt's alles drauf. Das ist Musik, die man wirklich hören muss. Das ist nichts, was du in einem Fahrstuhl spielen kannst. So, ne? Ja. Und ab dem Zeitpunkt, glaube ich, streamen die Sachen einfach weniger. Das heißt, du hast zwar Musikfans, die das wahnsinnig lieben, aber gleichzeitig eignet es sich nicht als Hintergrundgedudel. So.
Und das ist wahrscheinlich.
Ja, das hat mir die Augen geöffnet, dass er gemeint hat zum Zocken, weil ich persönlich zocke nicht so wirklich und habe gar nicht dieses Ding, welche Musik mache ich mir jetzt zum Zocken an, aber ist völlig klar.
Ja, stimmt schon. Du hast ja vorhin auch schon von Kritikerlieblingen und davon gesprochen, wer nicht gestreamt wird und so. Ich glaube, man muss sich auch immer bewusst machen, dass in den letzten 3, 4, 5 Jahren wahrscheinlich, 3 Jahre sind es wahrscheinlich, halt auch eine riesige Gruppe an Hörern dazugekommen ist, die dann vielleicht auch diesen Punkt von, was ist Hip-Hop und wie haben wir es vielleicht noch vor 5 Jahren definiert, überhaupt nicht mitgekriegt haben, sie überhaupt nicht interessiert und auch überhaupt nicht sich damit auseinandersetzen wollen. Und das ist jetzt gar nicht irgendwie frustriert gemeint, sondern einfach nur quasi wie ein innerer Kern innerhalb einer größeren Blase, die sich mit Hip-Hop-Musik beschäftigt. Und dadurch dann dieses Durchstoßen auch so selten funktioniert. Und die Fassungslosigkeit darüber, wenn man ein Haftbefehl-Album hört, dass auch 2020, was da gekommen ist, offensichtlich sehr, sehr gut ist. Ich habe mich bei Haftbefehl schon immer gefragt, warum auch es früher nicht so durchgestoßen ist. Aber von diesen Streaming-Zahlen offensichtlich nicht gut funktioniert, im Vergleich zu den vielen anderen, die du beschrieben hast, ist ja genau die Lösung dafür. Und trotzdem, weiß ich nicht, geht die Reise weiter und diese Künstler haben ein Standing in ihrer Blase, das wahrscheinlich unverrückbar ist. Und trotzdem gibt es auf der anderen Seite Künstler, die halt wesentlich erfolgreicher werden. Aber am Ende Musik machen, die halt nicht noch in 5 Jahren gehört wird. Und ich glaube, das ist.
Aber mich stört trotzdem eine Sache daran. Also ich habe das auch jetzt auf Twitter öfter gelesen, dass Leute sagen, das weiße Album sei nicht erfolgreich. Ja, und ich finde diese These, also ich habe so das Gefühl, alles wird jetzt gerade daran gemessen, nach Verkaufszahlen. Ne? Also wir müssen nicht zurück in die 90er, wo man gesagt hat, der viel verkauft, ist böse. Ja? Da müssen wir nicht hin. Aber vielleicht müssen wir ein bisschen davon weg, alles über diese Zahlen zu definieren. Weil wenn ich mir die Zahlen angucke, wie gesagt, im Spotify für Artists, klar, ich kann jetzt nur sehen, was die so am Tag streamen. Ne? Aber es ist wirklich frappant, wie schlecht gute Alben streamen.
Ja, ich würde Ich würde an der Stelle ja auch noch den Einwand machen, dass der Impact, vorhin hast du gesagt, Impact hat was mit Verkauf zu tun. Das würde ich halt nicht sagen. Ich glaube, Impact hat was mit schon mit Beeinflussung von auch von Künstlern und damit dann vielleicht auch von dem ganzen Soundbild zu tun. Und das machen diese Künstler, von denen wir jetzt hier gesprochen haben. Was aber automatisch, und dann sind wir wieder bei Erfolg, bedeutet, dass man das trotzdem an Zahlen messen kann. Und der ist halt einfach nun mal, und für mich auch immer nicht verständlich, aber offensichtlich belegbar, nicht vergleichbar.
Naja, es sind ja die Streaming-Zahlen, die diese ganz krassen Dinge aufmachen. Also da, genau, wo man dann wirklich sagt, okay, warum, wie kann es sein, dass jetzt irgend so ein relativ unbekannter Rapper dreimal so viel streamt wie Samy Deluxe? Solche Fälle, da, wo man reinguckt und sagt, hä? Das ist so ein super etablierter Künstler und da gibt es sicherlich viele Gründe. Also ich denke, eins ist die Frage, sozusagen, was die Leute nicht sehen, ist, Erfolg ist ja mehr als diese Streaming-Zahlen. Also ein Samy Deluxe oder ein Max Herre oder ein Casper verkaufen immer noch mehr Tickets, mehr Platten, mehr Boxen, mehr T-Shirts als dieser, wenn man natürlich so reduziert auf die Streaming-Zahlen, denkt man, oh ja, der hat doch mehr Klicks. Ja, aber natürlich ist, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, wollen wir wirklich über Erfolg reden, dann reden wir über Geld. Und dann sind wir nochmal bei ein paar anderen Sachen. Ja? Ja. Also Deichkind, die verkaufen Arenen aus, so, ne? Und sind jetzt im Streaming, wahrscheinlich werden die geschlagen von irgendwelchen 15-Jährigen, die irgendwo herkommen und Musik machen, aber das ist trotzdem nicht zu vergleichen. Und ich glaube, ja.
Genre Straßenrap ist aber das, wo wir uns gerade bewegen, und da braucht es dann, und das ist der nächste Faktor, der einmal sehr wichtig ist, habe ich das Gefühl, Output. Und das ist die nächste News, denn Haftbefehl hat 5 Jahre für oder 4 Jahre für ein Album gebraucht. Und Kevin, er hat, gibt es ein neues Haftbefehl-Album noch dieses Jahr?
Also es gibt zumindest keine offiziellen News, aber er hat ja vor kurzem diesen Gig gespielt für Leute in Hotelzimmern und für Red Bull in diesem Livestream, wo das, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich fand die Location ziemlich crazy. Er stand auf so einer Bühne in einem Hinterhof und hat quasi gegen 3 Hauswände gerappt und diese Hauswände waren mit Fenstern besetzt, wo dann, ich glaube, 40 Leute irgendwie dabei sein konnten und jeder hatte so eine Fensterbank und konnte dann runtergucken. Und Zino war da, hat einen kleinen Bericht bei uns veröffentlicht darüber, auch mit Haftbefehl selbst gesprochen, und am Ende sagt Haftbefehl einfach mal so kurz nebenbei: Ja, ich habe eine Platte fertig, kommt dieses Jahr. Und hat da gar nicht mehr so viel zu gesagt. Also er selbst sagt, es kommt eine Platte. Und Dümarok hat in diesem Countdown, er war da bei Vis-a-vis zu Gast, von diesem Gig, das wurde dann so anmoderiert eine Viertelstunde lang, hat er gesagt, dass Haftbefehl 36 Songs für das weiße Album fertig hatte. Und da könnte man jetzt natürlich munkeln und überlegen, wie hat er Russisch Roulette damals rausgebracht? Er hat die Platte rausreleased und dann kam wenig später das Unzensiert-Tape, ein paar Monate darauf, was dann bewusst ein Mixtape war mit vielen Features. Und ich könnte mir vorstellen, dass er dann die übrigen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Songs auf DWA waren, aber 20, 23 Songs vielleicht nochmal ausgearbeitet hat, oder er hat sie mit Features versehen. Und dann kommt vielleicht ein Mixtape oder ähnliches. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Ich habe halt ein Russisch Roulette gefeiert, also ich mochte es sehr, dass es diese Solo-Songs gab, aber bei manchen Songs habe ich es auch sehr gefeiert, dass es den Feature-Part dazu gegeben hat. Ein DWA-Remix-Album könnte es ja vielleicht auch werden. Was ist denn dein Gefühl, so, Josef? Ich meine, du bist ja dann ja selber als Künstler auch immer in der Lage zu sagen, ich habe noch 25 Songs auf der Festplatte liegen, ich hau dieses Jahr noch ein Release raus.
Ich kann da weniger für mich sprechen, weil ich arbeite, glaube ich, anders als die meisten Rapper. Ich glaube, die meisten Rapper gehen so ins Studio mit nichts und dann geistern sie irgendwie rum, habe ich so das Gefühl, und dann kommt irgendwas am Ende bei raus. Bei mir ist, ich gehe ein bisschen anders ran. Also ich trage sozusagen, ich gehe sehr lang schwanger mit einer Songidee, laufe mit der rum, schreibe in der U-Bahn oder so immer wieder was in mein Handy. Und die meisten Songs, die ich mache, landen im Endeffekt auch auf dem Album. Ich weiß aber, dass andere sozusagen eher wirklich so auf nichts ins Studio gehen, ihren Stream of Consciousness rauslassen und dann kommt irgendwas bei rum und nicht alles wird ein Top-Song. Und ich weiß, dass natürlich viele diese Festplatten haben, und es klingt für mich wahnsinnig logisch zu sagen, ich habe ja diese ganzen Songs gemacht, komm, lass raushauen. Was ich zum Beispiel bei Unzensiert das Gefühl hatte, war, dass das vor allem davon gelebt hat, dass er noch zwei richtige Hits hatte. Mhm. Das eine war dieses, ich glaube, das heißt 06069. Dieser Beat allein ist ja, der wurde ja dann auch noch zur Titelmelodie von dieser Skylines-Serie. Ja. Und er hatte Copkiller noch. Und
Depression im Ghetto war auch noch drauf.
Ja, aber ja, stimmt. Aber da zum Beispiel Depression im Ghetto ist ein guter Song, aber für mich nicht so Hit wie die anderen beiden. So. Ja.
Die anderen beiden sind Bretter.
Genau. Und was ich mir halt vorstellen kann, also ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was bei mir so der Fall war, als ich Shibuya Crossing gemacht hatte, hatte ich noch zwei, drei Songs, die ich eigentlich ganz gut fand. Und dann habe ich ein paar neue noch dazu gemacht und dann kam meine EP Untertreib nicht deine Rolle, die ich auch nicht so promoted habe wie ein Album oder so, weil die hatte auch nur 6 Songs drauf, aber da habe ich quasi das gemacht, da hatte ich ein, zwei neue geschrieben und habe so gedacht, ja, aber ich will jetzt nicht warten bis zum nächsten Album und dann hatte ich noch so ein paar andere rumliegen und wollte so ein bisschen experimentieren und habe dann so eine EP gemacht und ich kann mir vorstellen, dass andere Künstler halt so viele Songs noch rumliegen haben, dass sie halt einfach ein Mixtape machen.
Ja, Haftbefehl hat auch gesagt, dass er quasi noch das Grundmaterial für mehrere Alben zu Hause rumliegen habe. Er müsse es nur noch aufnehmen. Also, aber das ist natürlich eine schon etwas unkonkretere Aussage als die davor.
Was ich interessant finde, ist, dass sich die Zeiten ja geändert haben. Früher hätte man sagen können, oh, jetzt bringt er ein Album und dann verramscht er sozusagen danach noch seine B-Songs. Heutzutage ist ja egal, weil du zahlst ja eh nichts im Streaming und insofern, why not? Also es hat nicht so diesen, nicht mehr diesen, ich finde früher hatten diese Sachen so ein bisschen diesen, naja, tue ich das halt auch nochmal auf den Grabbeltisch.
So eine Zweitverwertung, ne?
Ist, ja, genau. Ja. Das sind jetzt nicht so meine Lieblingssongs, aber ich hau die auch mal raus, weil warum? Die Kohle nehme ich halt mit. Und jetzt ist es so ein bisschen egal, so, weil die Leute zahlen ja eh nichts dafür.
Oder sie kamen noch auf die B-Seite der Maxi-Single. Ich weiß nicht, so Casper hatte bei XOXO und Hinterlandzeiten hat er immer so den Rap-Track von den Projekten, die er, von den Rap-Projekten, die er nie veröffentlicht hat, waren noch immer so was, Sachen wie Radar oder Kreis waren da noch auf der Single mit drauf.
Ich kann mir vorstellen, oder dieses irgendetwas liegt in der Luft, kein Plan. Kennt ihr das? in der Luft heißt das auch so. Das waren ganz oft so Boom-Bap-Songs und ich habe das Gefühl, dass die immer nicht auf das Album gepasst haben. Also dass das gute Songs waren, aber wo man gesagt hat, okay, wir haben jetzt hier diese Indie-Rock angehauchte, Folk-Rock angehauchte Platte, was soll jetzt so ein Boom-Bap-Song da drauf? Ne? Und der wirft das Ganze doch nur irgendwie um. Lass den mal auf die B-Seite der Single tun.
Genau, den Eindruck hatte ich damals auch. Aber fand's geil dann. Das war dann nochmal so für Liebhaber-Dicken quasi.
Ja, bleibt auf jeden Fall immer ein Problem, die Zusammenstellung von so einem Album. Wir warten mal ab, was da passiert, ob es eventuell ein Haftbefehl-Album kommt. Wir rennen schon ein bisschen mit der Zeit, weil wir auch noch Hausaufgaben haben. Ich möchte deshalb nur noch ich hätte gerne mit dir auch noch ein bisschen darüber gesprochen, dass der, was du Liebe nennst, Beat in die USA verkauft wurde. Vielleicht machen wir das nächste Woche nochmal.
Nicht mehr Beat, die komplette Melodie, alles.
Ja, ne? Ja, genau. Aber trotzdem, vielleicht in einer kürzeren Version, wir holen von dir mal die Meinung dazu ein. Kanye West und US-Präsident werden. Es scheint wirklich ernst zu werden. Was ist so dein Impuls, dein Gedanke, wenn du das liest und hörst?
Na, praktisch gesehen ist das natürlich eine Scheißidee. Also, ich finde, also er hat ja das Recht zu kandidieren. Ich finde an sich, dass die Amerikaner mal drüber nachdenken sollten, ob sie vielleicht doch wirklich mehr als zwei Kandidaten einfach vielleicht mal brauchen. Aber macht natürlich mit diesem Mehrheitswahlrecht macht das natürlich schwer. Was macht man da? Also so gut kenne ich mich jetzt im amerikanischen Wahlrecht auch nicht aus. Aber ich glaube, es gibt ja, glaube ich, keine Stichwahl. Ich glaube, die einfache Mehrheit reicht, oder? Mhm.
Ja.
Und das heißt ja,
zumindest also nach meinem Wissensstand.
Ich glaube jetzt nicht, dass Yeezy jetzt Trump die Stimmen wegnimmt, sondern
genau da sehe ich das Problem.
Ja, dem Gegenkandidaten. Man hatte diesen Fall ja mit George W. Bush, dass Ralph Nader tatsächlich damals mit den Grünen, mit der Grünen Partei von Amerika, die es ja auch gibt, Al Gore, dem Schweinebärmann, die Präsidentschaft vielleicht sogar weggenommen hat. Weil Al Gore hatte ja den Popular Vote sogar gewonnen Und Ralph Nader hat irgendwie so 1% der Stimmen oder so genommen. Das könnte das Zünglein an der Waage gewesen sein. Ich weiß es aber nicht. Das hat sicherlich irgendjemand ausgerechnet. Und diese Gefahr besteht natürlich, dass wenn Kanye das macht, genau das passiert. Und es ist nicht so, dass ich so der große Fan von Joe Biden wäre. Aber das, also, ich meine, so bei Trump, da sieht man halt jetzt in der Corona-Krise, da sterben halt Menschen. Also, die Politik bestimmt, dass Menschen, also, da sterben Menschen wegen dieser Politik, die er macht. Es ist nicht mehr nur so ein ideologisches, verbieten wir jetzt Waffen oder bauen wir eine blöde Mauer zu Mexiko, die nichts bringt, sondern es ist wirklich serious shit. So. Und dann ist halt so die Frage, ob Kanye West das dann so verantworten will, wenn jetzt zum Beispiel Trump eine zweite Amtszeit kriegt und er eventuell, gut, ich meine, er hat ihn ja auch gepusht.
Ich glaube, die Exzentrik in Kanye West sorgt dafür, dass soweit nicht gedacht wird, sondern dass es wirklich nur darum geht, ich bin der Heiland, der die USA von dem Übel befreien kann, wie er sich ja auch gerne in meiner Mitte von auch bei seinen Gospel-Ausflügen jetzt immer in die Mitte als Heiland zelebriert, wo alle an ihn um ihn rum quasi ihm huldigen. Die Parallelen zu vor allem Donald Trump sind da nicht von der Hand zu weisen. Und das genau sehe ich auch als den gefährlichen Cocktail.
Das ist auch immer so ein Kuddelmuddel, so ein Hin und Her. Ich meine, jetzt gab es schon wieder in den USA ein Interview mit einem vermeintlichen Vertrauten von Kanye, der dann gesagt hat, dass Kanye Trump damals im Oval Office angeblich nur deshalb besucht hat, um die Begnadigung einer Aktivistin herbeizuführen, einer afroamerikanischen Aktivistin namens Alice Johnson, die im Gefängnis sitzt. Und da hat er gesagt, scheinbar zu seinem Vertrauten, ich habe diesen Hut, also die Cap, die Make America Great Again Cap, nur aufgesetzt, damit es überhaupt zu diesem Meeting im Office kommt. Und das ist dann schon wieder so Kanye-mäßig, ne? Und Kim hat das bestätigt. Aber ich will ihn da überhaupt nicht in Schutz nehmen, ganz im Gegenteil. Ich möchte eher sagen, es ist immer wieder was ich gestern gesagt habe, interessiert mich auch heute nicht mehr. Es ist immer wieder ein Hin- und Hergespringe und man weiß einfach null, woran man bei ihm ist.
Ich habe sehr viel Sorge und ich hoffe inständig, dass genau das, was du, User, am Anfang gesagt hast, nicht passiert, sondern dass Berater ihn davon abhalten, dass er, wenn er offensichtlich ja, was er ja vorhat, für Black Community einstehen möchte, nicht genau das Gegenteil bewirkt, wenn er sich 2020 zur Wahl stellt.
Ja.
Das wird fatal. Und ehrlicherweise auch 2024, wenn Michelle Obama antreten wird und er dann dagegen antritt, der soll Musik machen, Mann, und sich wieder konzentrieren. Oder?
Ich finde halt auch, also er ist natürlich eine prominente Persönlichkeit und er ist sicherlich einer der einflussreichsten Rapper, die es jetzt so je gab. Auch zu Recht. Aber vielleicht muss man trotzdem aufhören, ihn die ganze Zeit so zu behandeln wie einen Menschen, der nicht irgendwie eine weirde Störung hat.
Ja, genau.
Also, so,
er ist ja nicht, ihm Hilfe.
Er ist ja nicht Jay-Z. Also Jay-Z, da merkt man so, okay, wenn der Präsident werden wollen würde, dann würde man so denken, irgendwie kann man sich's vorstellen, ne? Der hat sowas, so Staatsmännisches und der wirkt immer so vernünftig und so clever und irgendwie, ne, der hat das irgendwie. Und,
aber ja, bei ihm will man sagen, oh, ja, hör ich mir mal an, was er zu sagen hat. Bei Kanye ist halt schon so, ach, come on.
Ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass in Amerika irgendwelche prominenten politische Ämter bekleiden. Ne? Ich meine, Arnold Schwarzenegger ist ja irgendwie noch der coolste von denen. Ich meine, Ronald Reagan ist ja so ein Western-Darsteller gewesen. Also per se haben die Amis ja nichts dagegen, so einen Promi zu wählen. Aber vielleicht ist Kanye nicht der richtige Promi.
Ich schließe diese Nachricht mal mit dem Bild, das ich euch vor Augen führe. Stellt euch vor, G7-Gipfel und Kanye West zwischen, keine Ahnung, dann noch Macron und Angela Merkel, weil sie in die siebte Amtszeit geht oder so. Schwer vorstellbar. Oder eine Kanye West-Rede vorm Brandenburger Tor zur deutschen Einheitsfeier.
Naja, aber also, wenn man ihm eine Sache nicht vorwerfen kann, dass er nicht geile Reden halten kann.
Ja, gut.
also überhaupt allein schon, wie der die Reden performt, ist einfach... Ist ja ein ganz großes Tennis, ja. Da kacken ja alle Präsidenten vor ihm ab dagegen.
Wir haben von unserem Produktionsteam die Aufgabe bekommen, Kevin und ich, dass wir versuchen sollen, mit dem Podcast hier innerhalb von einer Stunde zu bleiben. Deswegen drücke ich ein bisschen auf die Tube. Es wird nichts, vor allen Dingen, weil ich habe da noch was mitgebracht, was den Rahmen sprengen wird. Aber Kevin und ich haben jedes Mal einen Release, den wir mitbringen, einen Song. Wollen wir mal anfangen damit?
Gerne.
Was hast du?
Ich habe den Song Drogenfilm von Haiti, von ihrem aktuellen und neuen Album Sui Sui mitgebracht, der zwar rein musikalisch nicht stellvertretend für das Album steht, aber ich habe ihn einfach mal stellvertretend für das Album quasi mitgebracht, denn ich finde, das ist ihr bestes Release bislang, obwohl ich kann, es ist noch ein kleines Fragezeichen dahinter, weil ich es noch nicht so ausgiebig gehört habe. Ich fand Perroquet nämlich auch sehr gut davor. Und bei ihr habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass jetzt gerade, sie gibt viele Interviews für ihre Verhältnisse vor allen Dingen, dass es Ticken professioneller auf eine Art und Weise wird oder sie zumindest erkannt hat, okay, ich kann nicht komplett auf alles Mögliche scheißen und einfach nur Musik machen, weil sonst hört es im Endeffekt niemand und es bekommt keiner mit. Bisschen das Problem, was wir am Anfang besprochen haben. Und bin da gespannt, was sich da so tut.
Liegt es nicht daran, dass sie jetzt bei einem neuen Label ist?
Sie hat das auf jeden Fall über Warner rausgebracht, aber es ist ja jetzt nicht so, als hätten davor keine Leute versucht, mit ihr Dinge zu tun.
Ja, aber wenn man jetzt ihr großes Major-Album anguckt, wie hieß es denn? Na, ich stehe auf dem Schlauch.
Montenegro Zero.
Genau, Montenegro Zero. Ich finde, das, was jetzt gerade passiert mit Sui Sui, hat so ein bisschen, da habe ich so das Gefühl, wir sind wieder an dem Punkt, wo ein Major-Label sie ernst nimmt und wirklich versucht, sie zu pushen. Was ich finde, was bei Montenegro Zero der Fall war. Und danach hat das anscheinend nicht die Erwartungen erfüllt, die sie haben wollten. Und danach, ich habe das Gefühl, das ist ja eine übliche Major-Strategie. Ja, man nimmt sich so eine Künstlerin oder einen Künstler und sagt so, okay, das ist jetzt so das nächste Ding, bei dem denken wir, dass der explodiert. Und dann passiert es nicht. Und ab dem Zeitpunkt bleibt der vielleicht im Label, aber läuft nur noch so unter ferner Liefen. So. Also da wird nicht mehr groß investiert, da wird nur noch versucht, das Geld, was man reingesteckt hat, irgendwie wieder rauszuholen und da sagen die nicht, wir holen das jetzt wieder raus, indem wir noch mehr Geld ausschütten, sondern wir warten jetzt ab und Time will regeln das. So. Und da ich das Gefühl habe, dass sie jetzt bei einem anderen Label ist wieder, ist vielleicht jemand wieder, der sagt, hey, was ist denn eigentlich mit Haiti? Lass die doch mal pushen, die ist doch nicht, also vielleicht ist ihre Zeit ja erst jetzt.
Ich hatte das Gefühl, so gerade Montenegro Zero, was ich immer noch für ein gutes Album halte, aber das alles drumherum damals sehr mit der Brechstange war. Es war so, hier ist das nächste große Ding, nimmt es an, geschenkt quasi auf einem Silbertablett. Und dann hat sich alles sehr schnell sehr stark beruhigt und jetzt muss sie sich so wieder den Weg so ein bisschen in ihre Aufmerksamkeit kämpfen, weil die Musik, die finde ich nach wie vor sehr gut.
Ja, aber guck mal, das ist ja ein großes Problem, was man als Künstler immer hat, und das ist was ein Weg, den du ja bestimmt auch für dich selber gegangen bist, Jusit, die Frage, wie nimmt man draus nicht nur deine Kunst, sondern dich auch als Person, als Künstler in der Außendarstellung wahr. Und da hat sie auf jeden Fall, wie er schon gesagt hat, in der Vergangenheit immer mit sich selber zu kämpfen gehabt und kämpft jetzt bestimmt genauso mit sich in der Situation. Und ich kann da live von berichten, nachdem wir beide ein großes Mixtape meines Lebens für diese aufgezeichnet haben, lieber Jusit, eine XXL-Version, die in die Annalen eingeht. Sehr gute Folge, hört sie euch bitte an. Habe ich mit Haiti auch das gemacht. Und als ich die Zusage gekriegt hatte, wusste ich, ich habe nicht damit gerechnet, dass es stattfindet, bis zu dem Moment, wo es stattgefunden hat. Und dann war es ein sehr interessanter Spiegel auf sie als Künstlerin. Und um die Überleitung zu meiner Hausaufgabe damit zu nehmen, ist nämlich, dass
dein Release, noch nicht die Hausaufgabe.
Ja, schön. Mein Release mitzunehmen. Habe ich auch einen Künstler diesmal, der ja ebenso eine starke Diskrepanz hat zwischen dem, was er inhaltlich liefert und dem, wie seine Außendarstellung ist. Und ich habe ganz bewusst mir Lars Unlimited mit dem Mos Def Song genommen. Denn Lars ist wieder da. Lars wird offensichtlich in einem Umfeld, in dem er jetzt unterwegs ist, den nächsten Schritt machen, dass er es endlich zu dem Hack kommt, dass er sich selber verdient sieht. Macht immer einen Song, den ich richtig gut finde. Also das Ding ist musikalisch ein Brett, das ist voll eingehisst, genau dieser Banger, von dem wir anfangs gesprochen haben. Und die ganzen Anleihen an 90er und Nuller-Rap und so, da geht natürlich mein Herz auf, deswegen muss den jeder auf jeden Fall da draußen hören.
Würdest du das als Banger bezeichnen?
Ja, das Ding.
Da bin ich auch gerade hängen geblieben. Das ist doch, also das ist ein Banger für dich.
Also das, ja, das ist ja so, also beim ersten Hören ist er für mich so vor sich hergerumpelt.
Ein Retro-Banger.
Beim zweiten war da,
fand ich. Ja, aber es ist halt eher so ein Retro, es ist ja nicht Boom-Bap, Boom-Bap, aber irgendwie schon so nicht richtig Boom-Bap. Es hat mich so ein bisschen an Deutschlands 1 erinnert von Savas.
Ja, ja.
Auch von diesem, weißt du, so ein sehr, sehr rumpelnder, durchlaufender Beat.
Aber wesentlich satter produziert.
Cool gerappt.
Ich kann dir beschreiben, ich war gestern im Auto zurück von, wir hatten mit einem Team einen Workshop auf Sylt gemacht und bin mit dem Auto zurückgefahren und habe diesen Song, also ich muss noch mein Release abliefern, bin ich auf den Song gestoßen und habe den 5-mal auf vollen Lautstärke auf den Boxen im Auto gehört und das war ein Kopfnicker. Nenn es nicht Banger, nenn es Kopfnicker, aber das Ding hat mich auf jeden Fall umgehauen und deshalb schöne Grüße an Lars, deswegen ist es mein Song der Woche.
Das auch nicht. Also, aber für mich ist das eher so nicht für nebenbei, man kann ihm gut zuhören, aber es ist halt eher der Kopfnicker.
Ja, mich kriegst du ja auch schon damit, wenn du anfängst, irgendwelche Verweise auf Boomer-Klassiker.
Bei dir musst du nur ein alter 1-2 Vocal Cut rein und du
ja,
bist happy.
Ja, dann hast du mich schon. Da bin ich in manchen Punkten bin ich sehr simpel und kriegst mich ganz leicht. Ich muss ja auch sagen, User, auf deinem Album Cuts eingesetzt, alleine schon, ja, okay, ja, du hast mich, weil die Tatsache, dass man heute noch mit Cuts arbeitet, ist ein Zeichen von Liebe und die habe ich dann genauso dafür.
Es ist aber eine Sache, da muss ich jetzt mal sagen, du spielst ja auf den Song Edgelord mit Millidance an, yeah, ne? wo Cuts drauf sind. Ich überlege, ob ich noch einen habe. Also ich habe auf jeden
Fall
irgendwo Cuts, yeah, aber das ist ein klassischer Boom-Bap-Song. Und ich habe jetzt auch gelesen in der Visions, dass der Autor, und ich habe mich da gar nicht angegriffen gefühlt, aber ich musste so ein bisschen schmunzeln, der schrieb, ja, leider ist der beim Beatpicking nicht immer so, wie sagt man, hat er nicht immer so eine gute Hand wie bei Edgelord. Und Edgelord ist halt der einzige klassische Boom-Bap-Track auf meinem Album. Ja? Und
dann weißt du, wo der herkommt, der Autor.
Oder wie alt er ist.
Ja, aber da muss ich sagen, da habe ich mir auch so ein bisschen an den Kopf gefasst. Also ganz ehrlich, weil ich so gedacht habe, nichts gegen diesen Beat, der ist super. Ne? Aber das ist der langweiligste Beat auf meinem ganzen Album. Weil der ist nicht, also... Leute, wenn man
Boom-Bap-Album... Leute, macht mir langweilige Beats, ihr habt mich.
Weil ich habe 2 reine Boom-Bap-Alben gemacht, ne? Übertreib mich deine Rolle und Angst und Amor. Ne? Da vor 5, 6 Jahren, da war ich gerade auf diesem Retro-Trip, da habe ich Figo Praslevic angerufen, gesagt, hey, lass machen. Da habe ich Cap Kendricks gefragt nach Beats, so die Leute, die das sehr gut können. Ja? Und habe das gemacht. Und irgendwie ist das für mich over. Also get over it. Nicht nur Boom-Bap-Beats sind gut, weißt du? Wenn er geschrieben hätte, der gefällt mir, hätte ich gesagt, hey, ja gut. Aber wenn er sagt, der ist gut und die anderen sind nicht so gut, dann denke ich mir so, sorry, dann bist du halt hängen geblieben. Also weil ich finde, die Produktionen auf meinem Album, die ich mit Kao gemacht habe, das ist halt 2020 Sound. So. Ohne, dass ich jetzt da so, ich bin so geil oder so, sondern das ist halt angelehnt an dem Sound, der heutzutage ist und ich bin mir der Vergangenheit auch sehr bewusst und habe das alles auch schon gemacht, aber wenn ich so ein Album höre und da sind nur Boom-Bap-Beats drauf, ey, ich schlafe ein, wirklich. Und dass dann so ein Typ, der wahrscheinlich so mein Alter ist, das dann so schreibt, dann denke ich mir so, ja, dann hör halt Moment of Truth, sorry. Also irgendwann ist doch auch mal gut.
Habe ich übrigens gesehen, aber Nico musste sich gerade ganz stark am Schreibtischstuhl festhalten.
Nee, ganz gut. Cool. Ich wollte nur gerade erzählen, habe ich übrigens letzte Woche beim Kochen gemacht, habe Moment of Truth durchgehört.
Völlig zu Recht, ein super Album, allein der Beat von Full Clip. Ich sterbe, die würde ich heute auch noch picken. Aber es ist trotzdem so, dass ich so denke, wenn du, also ich fand diese Haltung scheiße. Versteh mich nicht falsch, ne? Ich fand nicht scheiße, dass er das gut findet. Hätte ich den Beat
aber
schlecht
ganz,
gefunden,
ey,
hätte ich ihn nicht auf mein Album getan.
Juse, so. Real Talk, das ist die Visions. Und die beschreibt ein Rap-Album. Dann ist auch klar, dass die Brücke und die Schnittmenge, wie er da Zugriff zu deinem Album findet, die ist offensichtlicher, so ein dünner, kleiner, enger Pfad oder so eine schmale Brücke, das ist dann der erste Haken und dann würde ich mich daran nicht so festhalten.
Aber ich schreibe doch auch nicht mit einem Selbstbewusstsein über eine moderne Metal-Platte. Ja, der Song, der am ehesten klingt wie Metallica, das ist der beste.
Wäre doch mal ein Versuch wert. Ich
ja, genau,
ganz
aber
gut.
Dann würden auch moderne Metal-Fans kommen und sagen, tut mir leid, warum schreibst du über Metal?
Aber also, guck mal, du kannst ja auch andersrum kommen. Du kannst ja auch sagen, ey, deine Boom-Bap-Sachen, die du hören wolltest, habe ich schon vor 5, 6 Jahren gemacht. Damit bin ich Flair Voice der Welt voraus.
Nein, niemand ist der Welt voraus. Es gibt eine ganze Szene, die nichts anderes macht. Und ich war ja auch der Welt nicht voraus, als ich das gemacht habe, sondern
Wenn du so Du machst mir meine Überleitung kaputt. Dann let's go. Denn Flair spielt auch eine Rolle in den jetzt kommenden Hausaufgaben. Meine Hausaufgabe, Juse, war, ich sollte mir asozialen Lifestyle von Snagger und Pillard anhören. Habe ich gemacht. Ist ein guter Song aus der Zeit. Outfits und alles mögliche, alles ein bisschen unangenehm. Juse, was sagst du zu dem Song? Weil dann bringe ich noch ein bisschen mehr Hausaufgabe.
Ich sag dazu, das ist der asoziale Lifestyle. Sag den Asozialen bye, bye, tschüss, tschüss.
Genau also, das.
Mit ein paar Groschen von der Stütze.
Mit dem Zeug kriegst du mich immer. Das ist einfach. Ich finde, das ist ja schon das Spätwerk von S&P. Mhm. Das war ja dann, glaube ich, auf dem ersten Soloalbum drauf. Es gab ja sogar Asozialen Lifestyle 2 noch. Der Asozialen Lifestyle 1 ist auf jeden Fall der bessere Song. Und ich habe da mit Fortoni auch vor kurzem nochmal drüber geredet, dass immer, wenn man so um 14 Uhr aufsteht, dann als allererstes Chips isst, dann sich vor den Fernseher setzt in so einer Jogginghose und einfach so völlig verpennert das Leben, dann geht bei ihm im Kopf immer so ein Licht an, das sagt, das ist der asoziale Lifestyle. Und ich muss sagen, ich habe ganz oft die Pillard-Voice im Kopf, wenn ich, auch an vielen anderen Stellen in meinem Leben.
Ja, pass auf, dann kriegst du sie jetzt nochmal in den Kopf, denn ich bin ja, was die Hausaufgaben angeht, immer ein ziemlich fauler Sack. Ich krieg die Hausaufgabe gestellt und dann leite ich sie weiter. Und hier ist meine Hausaufgabe.
Ja, asozialen Lifestyle, Dicker. Wahrscheinlich so einer unserer Top 3 Songs, die wir damals mit Snagger hier gemacht haben, so. Mit Roper zusammen auch immer der Song gewesen, der live am besten funktioniert. Sicherlich eines der Highlights der S&P-Laufbahn. Und ja, ist schon krass, da sind echt eine ganze Menge Faktoren zusammengekommen, dass so ein Song überhaupt oder dass der Song so in der Form zustande gekommen ist. Als allererstes stand mal der Beat, das war aber gar nicht unser Beat, also der war nie für uns gedacht eigentlich ursprünglich. Wir waren damals viel in Essen unterwegs mit einem noch, ich weiß gar nicht, 15-, 16-jährigen PA Sports und einem 17-jährigen Casey, glaube ich. So in dem Alter müssen die ungefähr gewesen sein. Die hatten auch schon ein kleines Studio und haben uns dann mal mitgenommen. Und dann saß da so ein total schüchterner 15-jähriger Dude. Josh haben sie den vorgestellt, heute besser bekannt als Mixu. Damals noch Yoshi Mixu. Und meinte, hey, der hat einen überkrassen Beat. Oder der hat viele Beats gemacht, die krass sind und war auch so. Und dann war aber, hey, der hat einen gemacht, der ist überkrass und so. Und dann hat der halt, dieser 15-jährige Junge, der ja wirklich damals noch sehr schüchtern war, aber schon super Typ mit 15 Jahren, hat halt dann den Beat angemacht und wir waren so auf, Alter, ernsthaft so? Puh, ey, Snagger und ich waren immer auf der Suche nach Beats. So. Wir waren immer der Meinung, ey, wenn Snagger pillert, dann muss der Beat auch, eigentlich muss jeder Beat Single sein. So. Das war immer unser Anliegen. Und kannst dir vorstellen, wie viel Rotz da manchmal uns zugeschickt wurde von auch namhaften Produzenten, ne? Nicht Rotz, sorry, ne, ich weiß schon, wie ich meine. Also so
das ist der asoziale Lifestyle.
Material, sagen wir mal so. Was bei Leuten, die einen gewissen Namen haben, immer noch gut ist, aber weißt du, nicht die Hitze, weil wir wollten die Hitze. So. Und da saß dieser 15-Jährige da und spielt diesen Beat vor. Wir waren so auf, Alter, was ist los, Alter? Was werden die hier gezüchtet im Keller in Essen oder was? Alle so 15, 16 Jahre alt, voll die Sounds am Start und war dann aber der Beat, ich weiß gar nicht mehr.
Ich muss ganz kurz erzählen, es dauert noch ein bisschen, denn Pillow hat mir original 5 Minuten Sprachnachricht geschickt, aber der Ehre halber müssen wir die abspielen. Deswegen geht's jetzt weiter.
Mehr für wen genau? Für Casey oder für PA oder für Kirush? Das war damals noch ein Dritter da im Bunde, der aber dann irgendwann aus Rap ausgestiegen ist. Ich weiß gar nicht mehr, oder auch für alle drei war der auf jeden Fall gedacht. Die wollten auch irgendwie eine Single machen und ein Video drehen und so. Und dann war das Thema auch erstmal tot. Und dann kurze Zeit später kam halt über Musa, den Security-Dude von Siggi, der hier bei uns aus der Ecke kommt, kam dann irgendwie mal ein Kontakt zustande. Siggi hatte auch mal in einem Interview wohl erwähnt, dass er halt den Snagger Pillard Sound fresh findet. Und dann stand halt irgendwie mal im Raum, ja, dann lass doch mal einen Song zusammen machen. So. Und natürlich musste das dann auch mit einem dazugehörigen Beat-Teppich unterlegt werden. Und die Jungs kamen dann tatsächlich, als sie es gehört haben, Feature und ey, das muss knallen und könnte halt der Jump-Off in Anführungsstrichen sein für den Mainstream. Wie gut das funktioniert hat, wissen wir heute alle. Und hatten es dann halt gehört und ich glaube, PA war es damals, der auf uns zukam und meinte, ey, ganz ehrlich, wenn ihr da Sigi-Feature drüber machen könnt, dann nimmt den so, dann nimmt den auf jeden Fall so, wohin mit da irgendwie, ne? Und ja, gesagt, getan. Und dann sind wir in Düsseldorf damals bei Downtown noch, bei Roosbay im Studio gelandet und haben da ja den Beat gehört, gevibed, geschrieben und kam ziemlich leises Ding bei raus. So. Vielleicht noch kleine Anekdote, Alter, auf jeden Fall Props an Flair. Der war damals nämlich auch mit im Studio. Ich glaube, das erste und einzige Mal, dass ich ihn persönlich getroffen habe. Naja, auf jeden Fall wollten wir was zu essen bestellen dann irgendwann. Und dieses Studio war ein sehr üppiges Studio, auch mit eigener Küche und so. Und Flair war 2006, man bedenke, das ist 14 Jahre her, 2006, als wir gesagt haben, lass mir hier Hallo Pizza bestellen oder so, war der auf, nein, Mann, ich gehe mal kurz zum Metzger und hol uns mal ein paar Steaks in der Pfanne. Und wir waren so, Steaks in der Pfanne, was ist los, Digga, lass doch einfach bestellen. So. Aber er ist dann losgegangen und ey, also A, hat er mit die besten Steaks, die ich je in meinem Leben gegessen habe, gebraten. Also die waren mies on point. Und dazu hat er auf einmal Rührei serviert. Und ich war so, Rührei zu Steaks? Digga, was ist das so? Er so, ja, Low Carb, Mann. Ich bin auf Low Carb und ich bin am Pumpen und so. Das nochmal, 2006, Deutschland wusste einen Scheiß über Pumpen und über Low Carb. Nicht wie heute, jeder Schwanz macht Low Carb, Low Marb, Low Sharp, was weiß ich was. Absoluter Vorreiter, was das angeht, im Jahre 2006 Rührei zu einem Steak zu servieren, um den Low Carb Drip quasi am Fließen zu halten. So. Ja. Ja, das ist so die Entstehungsgeschichte zu asozialen Lifestyle. Ein Beat, der gar nicht unser war, ein Feature-Gast, der über vier Ecken dann zustande kam, ein Steak, was mit Rührei serviert wurde, aber nochmal, sehr, sehr, sehr nice geschmeckt hat und ja, ich glaube, der Song kann sich auch heute noch sehen lassen und ist auch heute bei den seltenen Auftritten oder den sehr selektiven Live-Performances, die ich heute noch von mir gebe, glaube ich, immer so eines der Highlights, wenn nicht sogar das Highlight. Yes!
Eine lange Sprachnachricht. Danke, dass ihr durchgehalten habt, aber viele Grüße an Pillow. Vielen Dank, dass du mir das geschickt hast und mir eine Hausaufgaben gemacht hast. Und da war die Geschichte mit Flair.
Das ist die Überleitung zu Flair jetzt? In welcher...
Also nee, ich hab ja nur gesagt, dass Flair in der Hausaufgabe mit auftaucht und er ist mit aufgetaucht. Low Carb 2006, Leute.
Achso, nur, dass ihr Bescheid wisst. Gerade als er das gesagt hat, habe ich gedacht, mit den Steaks, da habe ich so gedacht, oh, das war denn, hatte der nicht damals dieses Album, wo er so nackten Oberkörper mäßig vorne drauf war? So um die Zeit rum? Oder war das erst später? Oha.
Also ich denke mal, es war auf jeden Fall die Zeit, nachdem ihm leichtes Übergewicht vorgeworfen wurde und er wahrscheinlich proaktiv dagegen gekämpft hat. Und dann wird bestimmt auch ein Oberkörperfreicover Oberkörperfreicover entstanden sein.
Ja, geil, ich habe vor ein paar Tagen habe ich den All Good Podcast von und mit Jan Wehen gehört, wo er Mixu McCloud interviewt hat und da haben die auch genau von dieser Zeit gesprochen, wo sie Snagger und Pillard das erste Mal kennengelernt haben und die haben auch über diesen Beat gesprochen. Das war ganz witzig, weil die aus einer ganz anderen Perspektive erzählt haben, als es Pillow nun getan hat. Die haben nämlich so aus Mixus Sicht war es so, ich saß da als verschüchterter, kleiner 16-jähriger Junge und Pillow hat einen Spruch nach dem anderen da in den Raum posaunt und auch mal auf deren Kosten, aber nie böswillig und es war immer witzig. Aber die waren halt so, ach du Scheiße, da kommt Snagger und Pillard rein. Und jetzt hört man gerade von Pillard quasi seine Variante der Geschichte und sie trifft den Nagel auf den Kopf, weil er so ist, ach, da saßen die kleinen Jungs und die haben aber wahnsinnig Beats geschmettert und so, wie er halt immer so erzählt. Herrlich. Aber ja, aber du hast recht, Juse, das ist vielleicht auch für mich so ein bisschen das Spätwerk von Snagger und Pillard.
Aber es lag dir offensichtlich am Herzen.
Safe. Ich habe ja auch das dazugehörige Shirt. Ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, es irgendwie aufzutreiben. Das ist nicht in diesem Standort, wo ich gerade bin.
Ja. Hätte ich mir gerne angeguckt. Du in einem Snagger und Pillard T-Shirt. Meine Hausaufgabe an dich war ein Song aus den frühen, noch früheren 2000er, genau genommen 2001. Das war Ragtime von RAG.
Ja.
Hast du deine Hausaufgaben gemacht?
Ja, ich habe sie gemacht.
Also keine Afro-Sprachnachricht.
Achso, ich habe keine Afro-Sprachnachricht, nein. Hast du eine?
Nee.
Ah, hätte ich mir diesmal sehr gerne angehört.
Diesmal habe ich mich zurückgehalten.
Denn das ist auch... Also RAG, muss ich sagen, hat für mich persönlich, ich weiß, dass es natürlich eine sehr, sehr, sehr wichtige Crew ist und wichtige Sachen gemacht hat, aber für mich persönlich, ich habe es irgendwie damals versucht nachzuholen, aber es ging mir nie so gut rein. Ich habe mich immer mal wieder in einzelne Sachen von Afro verloren, den ich auch nach wie vor irgendwie am stärksten finde, der mich am meisten fasziniert auf den Sachen, auch wenn ich jetzt die Sachen wieder höre, ich kann... So, mit Gala, ja, doch, mit seinem Part kann ich auch noch sowas anfangen, aber ich muss sagen, dass auch der Track jetzt, Ragtime, so ein bisschen bei mir untergegangen ist. Ich finde es immer einen schönen Blick in die Vergangenheit, das klingt jetzt so ein bisschen so verstaubt, ist gar nicht so gemeint, weil es sehr interessante Parts sind, die ja auch nochmal in die Vergangenheit schauen. Also es geht ja um die 70er und 80er und wie sie die RAG-Mitglieder geprägt haben und wie sie sie zu Hip-Hop gebracht haben. Und das ist schon immer interessant und vor allen Dingen ein krasser Einblick darauf, wie damals so was die Gründe waren, warum man angefangen hat zu rappen. So, und das sind halt, wenn du jetzt junge Künstler fragst, ganz andere. Und das finde ich sehr interessant. Und Ragtime ist ja dann, glaube ich, auch nochmal eine Anspielung auf den frühen Jazz, die Vorstufe des Jazzes.
Jose, kriege ich von dir mehr Emotionen für diesen Wahnsinns-Song vom zweiten RAG-Album?
Das Ding ist, dass das erste RAG-Album unter Tage für mich wahnsinnig wichtig war. Also das war, gerade zum Beispiel Requiem, der Solo-Song von Gala, Kopfsteinpflaster, diese ganzen Sachen. Und das zweite RAG-Album war für mich tatsächlich nicht mehr wichtig. Ich kann dir auch gar nicht so richtig sagen, warum. Also ich war da noch in der Schule und es gab auch nicht so viel Deutschrap, aber das hat mich nicht mehr... Ich glaube, das Letzte, was mich so richtig abgeholt von denen hat, war von Eiszeit zu Endzeit, die Blindheit der Menschheit, dieses Feature auf dem Roy McKee-Album. Und dann war es irgendwie nicht mehr da. Das mag vielleicht jetzt überraschend wirken für so einen 90er-Rap-Nerd wie mich, aber so... Ich fand das ganze zweite Potenzial, das Album. Nee. Aber ist das schon der Song, wo Gala rappt, wir planten unter Tage in der fünften Etage?
Ja, genau, der ist es.
Der ist das. Genau, der ist das. Und ich glaube.
Ist schon ein guter Song, aber er ist jetzt nicht, also flasht mich nicht so sehr.
Ich glaube, dieser Song ist einfach nur in einer Theorie ein paar Jahre zu spät entstanden, weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn der dann auch vielleicht in der 98er-Version mit auf Untertage gewesen wäre, hätte er einen anderen Impact gehabt als jetzt. Und es ist ja mit Potenzial auf einem Album erschienen, das dann der Weg von in der Zeit mehr unbeholfen in vielen Deutschrap-Ecken in Deutschland vollzogen wurde, dieser Weg ins Major-Business. So, das ist das Major-Album von Robert AG, es hat nicht funktioniert. Weil
echt,
auch,
das war ein Major-Album?
Ja,
da sind
genau.
Sie von Put the Needle dann weggegangen. Und wo sind sie hingegangen?
Genau.
Zu welchem Major?
Boah, jetzt muss ich kurz nachgucken. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, aber ich weiß es noch, dass auch das Videobudget an der Stelle halt auch ein ganz anderes war. Das siehst du in dem Video halt auch an. Da wurde
das
ganz
sieht man
anders
tatsächlich auch so
produziert,
ganz viele verschiedene,
also für damalige Zeit.
Und so. Ja, lief ja auch auf Viva, ne? Vor allen Dingen auch auf Get the Clip. Also in Zeiten, wo man es hochvoten konnte. Und da haben sie es auch geschafft, hochgevotet zu werden. So. Also.
Ja, aber das ist alles diese Zeit des Absturzes der Bubble. Das ist eine ganz tragische Zeit. Ich musste auch so denken an Kreuzfeld Jakob, das zweite Album, von dem ich gefühlt der einzige Fan bin auf der ganzen Welt. Das Zwei-Mann gegen den Rest-Album. Ich habe so das Gefühl, das fanden die Street-Leute nicht streetig genug und die Hip-Hopper fanden das zu streetig. Und dann hat es niemand gefallen.
Und das Gleiche,
aber ich finde es gut.
Und das Gleiche gilt wahrscheinlich auch so ein bisschen für Potenzial. Nichtsdestotrotz ist ein Teil des Werkes einer Crew, die gerade in der Zeit, glaube ich, unheimlich vielen Menschen etwas bedeutet hat. Und deshalb an dieser Stelle auch nur der kleine Hinweis nochmal auf We Almost Lost Bochum. Die Dokumentation über Rupp, die RAG über Rupert AG, die gerade auch in verschiedenen Autokinos, glaube ich, die sind noch ein bisschen auf Tour, müsst ihr mal googeln. Also man sich das noch angucken kann und die unheimlich berührend ist, wenn man irgendwo mal was mit Rupert AG zu tun gehabt hat. Also das möchte ich an der Stelle noch empfehlen. Ist übrigens über Motor
Potenzial,
gekommen.
Genau, über Motor und Warner Chappell.
Ja, genau. Also ich sehe es aber auch so, das Album, schade, ich mag diesen Song, aber und weil wir gerade vor kurzem Geburtstag gefeiert haben mit dem Album und die wieder gekommen sind, wollte ich euch den mitgeben. Hausaufgaben müssen wir aufgeben. Juse, hast du uns Hausaufgaben mitgebracht?
Wie ich jetzt das verstehe, sollen das Deutschrap-Hausaufgaben sein?
Nee, es kann auch international sein.
Es kann alles. Es müssen nur ein Song muss aus der Dekade vor 2005 sein, der ist für mich, und einer aus der Dekade nach 2005, der ist für Kevin.
Nee, aber umgekehrt. So blöd gesagt, ist das dann, muss das Rap sein?
Ja.
Ah, okay. Gut. Dann entscheide ich in meinem Kopf spontan um, weil ich habe gedacht, es ist allgemein Musik. Aber natürlich ist es Rap. Dieses Format ist ja Backspin. Also,
ja, genau. Hier ist schon ein bisschen mehr Rap, sonst überfordern wir vielleicht auch den anderen.
Dann möchte ich Kevin den Song Humpty Dance. Nico, du kennst den Humpty Dance?
Ja, logischerweise, ja.
Ja, genau. Ich möchte dir den Song Humpty Dance von Arrested Development, oder? Bin ich gerade falsch?
Oh, das weiß ich. Simon, googelst du mal nebenbei kurz. Digital Underground.
Ich möchte nicht
Arrested Development. Aber ich habe auch einen Arrested Development Song für dich auf meiner Liste, Kevin. Du kriegst auch irgendwann den nächsten Arrested Development.
Okay. Es ist der Humpty Dance von Digital Underground. Ich bitte dich eingiebig mit diesem Song zu beschäftigen. Es ist ja, vielleicht genau. Der beste Rap-Song, der jemals veröffentlicht wurde.
Das mit dem gehässigen Lachen im Hintergrund.
Warte mal, dem Kevin musste den modernen Song bekommen? Oder
nee, ich krieg den modernen Song.
Du kriegst den modernen Song. Okay, dann muss ich mir...
Du siehst doch, ich bin noch der Alte. Ich bin der alte Mann. Ich kenne mich ja damit aus. Ich muss ja jetzt das Neue nochmal neu einordnen.
Du musst das Neue mitnehmen. Wenn ich überlege, wen ich in letzter Zeit wirklich viel höre, kommen mir halt immer nur, also von den deutschen Sachen finde ich halt OG Kimo natürlich am besten. Mhm. Und überlege, was es da für Songs gibt, die vielleicht nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, die es vielleicht verdient hätten. Ich denke da entweder an Training Day von OG Kimo oder Trappen. Die ich beide ganz hervorragend fand. Und ich finde auch OG Kimo ist wieder so ein klassischer Fall von jemand, der den die Kritiker alle lieben, so ihr Favorites Rapper, und der trotzdem quasi von irgendwelchen komischen Singsang 15-Jährigen überholt wird, im Streaming zum Beispiel.
Weil man ihn nicht mehr Fortnite zocken hören kann.
Genau, aber obwohl er der beste Rapper, für mich ist er der beste Rapper zur Zeit, also so von den, also der letzte große Rapper, der in Deutschland aufgekommen ist, wo ich so gesagt habe, okay, das ist auf einem anderen Level, also das ist Savage-Level, das ist Sido-Level, Homie. So, das Shindy hat doch dieses Mal gemacht, ich rede von Savage-Level. Und so, der hat für mich dieses Level, also an Completeness, so wie er schreibt, wie er rappt, wie er betont, was für ein Flow er hat und so. Und deshalb, ich nehme einfach Training Day.
Okay.
Ich finde, obwohl Skalp viel gehört wurde, trotzdem nicht den Impact hatte, den es eigentlich verdient gehabt hätte, denke ich.
Deswegen hören wir uns Training Day von OG Kimo nochmal an, also ich genau genommen, und dann reden wir nächste Woche drüber. Juse, vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht und vor allen Dingen freue ich mich sehr darüber, dass du dich auch überall so mit eingebracht hast und hier klar mit deiner Meinung an vorderster Front stand.
Ja, ich habe so gedacht, jetzt hassen mich alle, weil ich das über Boom Bap gesagt hatte, weil ich bin ja selber großer Boom Bap Fan, darum geht es ja gar nicht. Mir ging es, glaube ich, so ein bisschen um diese Haltung, dass nichts anderes wirklich legitim ist, außer Boom Bap. Also,
weißt du, da greift aber doch auch wieder dieser Spruch, ihr wollt Boom Bap, dann hört meine alten Alben. Das kannst du in diesem Fall auch noch mit mehr.
Ja, da habe ich natürlich auch, übertreib nicht deine Rolle, rap ich natürlich nicht so tight.
Ja. Insofern, aber das, Das machst du auf Millennium ein, wie man Falk Schacht seit mehreren Wochen entnehmen kann. Wahnsinnsalbum, das du da Mitte Juni rausgebracht hast.
Ja, ich bin voll überrascht, ne? Falk, wie er mich mit Lob über. Es ist schon weird. Ich fühle mich schon komisch.
Nee, weil, aber also ich habe mich mit ihm drüber unterhalten und du kannst da fest davon ausgehen, er meint es 100% ernst. Ihm ist es wirklich eine Herzensangelegenheit. Und ich habe mir auch das Album, was ja dann auch eine sehr wichtige Sache ist, mal in Ruhe angehört. Und ich muss auch sagen, Chapeau, ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Kann ich den Leuten empfehlen. Hört euch Millennium an und dann folgt UZU bei all dem, was er macht. Und wenn ihr das gut fandet, dass er hier war, dann laden wir ihn wieder ein. Wenn nicht auch, da habt ihr keinen Einfluss drauf am Ende. Aber danke, dass du dabei gewesen bist. Es war mir eine Freude.
Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Nerd Talk ist genau mein Ding.
Ja, juha, deswegen ist Kevin auch hier. Und Kevin, wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Stammtisch. Bis dahin, denkt dran, alles Backspin. Tschüss.
Ciao.